Ich stehe ja so ein bisschen auf Hip-Hop von echten Instrumenten sozusagen gespielt.
Ich bin ein Mensch, der von sich behauptet, ich mache immer Dinge, wo ich eine Leidenschaft verspüre.
Früher und auch immer noch, oder es kommt auch wieder, das Tape-Deck, also die Kassette ist noch nicht tot.
Ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe vom Café Vinyl erfahren, das ist ja ein halbes Jahr ungefähr, über Umwege. Das könnt ihr euch gerne anhören. Etwa im März wird die Folge rauskommen, Unternehmer Jam Sessions, einer meiner Podcasts, den ich vor 3 Jahren gestartet habe. Und zwar habe ich ihn gestartet aus Liebe zum Unternehmertum. Ich berate seit gefühlt 20 Jahren Menschen, die sich selbstständig machen wollen, im Finanzierungsprozess, also immer dann, wenn es ums Geld geht. Und wollte etwas mehr machen, außer nur Finanzierungsberatung, und habe mir überlegt, was kann ich da noch mitgeben an den ganzen Input, Informationen, die ich aus 20 Jahren Beratung und Selbstständigkeit gewonnen habe. Und ich bin sehr der Hip-Hop-Kultur zugewandt. Und in der Hip-Hop-Kultur gibt es etwas, das nennt sich Each One, Teach One. Mhm. Also das, was man gelernt hat, gerne weitergeben. Und da war das Podcast ein sehr gutes Medium für mich. Und das habe ich dann gemacht, wie gesagt, vor 3 Jahren. Und über einen gemeinsamen Bekannten, kann man ja nicht sagen, aber Menschen, der uns sehr zugewandt ist, Lars Ahmed. Kennt jemand Lars Ahmed hier? Kennt jemand Lars Ahmed? So, Lars, ne? Hörst du selber. Oder siehst du selber.
Ich kenne keinen.
Nee, das ist ein Running Gag. Wir hatten beide, weil wir so euphorisiert waren und immer noch sind von Lars Ahmed, als wir ihn kennengelernt haben, gefühlt jeden davon erzählt. Und kein Mensch kannte Lars Ahmed aus unserer Community. Und das ist einfach 14-facher Bestseller-Autor, Nummer 1 Kinofilm, mega cooler Dude. Wollte eigentlich auch hier sein. Aus Gründen ist er nicht hier. Deswegen machen wir dieses hübsche Format jetzt zusammen, und im Zuge mit einem Podcast mit Lars Ahmed ist dieses Format jetzt entstanden, dass ich gesagt habe, was ist denn neben Unternehmertum noch eine Leidenschaft von mir? Und der rote Faden ist und war schon immer Musik. Und dann ist die Idee zu diesem Podcast entstanden, Beats, Rhymes and Love. Das ist dann der Podcast aus Liebe zur Musik. Und das Format ist denkbar einfach. Ich habe immer einen Gast am Start und wir bringen eigentlich 5 Schallplatten mit. Meistens gelingt es nicht, es sind immer mehr. Und wir reden über die Musik, über die Geschichten dahinter. Und ich habe die Erfahrung ganz speziell für mich gemacht, über Musik lernt man Menschen nochmal anders kennen. Es ist ein sehr, sehr schöner Zugang, um Menschen kennenzulernen. Und das ist eigentlich schon das Format des Podcasts. Und deswegen freue ich mich, dass Hendrik jetzt hier am Start ist. Und wir werden jetzt immer pingpongmäßig uns die Platten vorstellen. Wir haben uns auf 7 geeinigt, weil er sich nicht entscheiden konnte. Da habe ich gesagt, gut, nehme ich auch 7. Und ja, Gast fängt immer an. Habt ihr eine Frage? Achso, eins kann ich noch sagen. Wenn ihr am Ende, wir machen hier so Open Mic, ne, wenn ihr sagt, wir möchten auch unbedingt etwas vorstellen, seid herzlich eingeladen und tut dies. Das würde uns sehr freuen. Es wird allerdings dann ausgestrahlt. Also dann müsstet ihr einverstanden sein in Bild und Ton. Mhm. Yes?
Yes.
Magst du starten?
Soll ich mal anfangen?
Gerne.
Okay.
Also, ich habe mir vorher überlegt, welche Platten bringe ich denn mit oder sind ja sowieso hier, weil das sind ja die meisten Platten, die hier rumstehen, sind ja meine. Und ich hatte mir überlegt, dass ich ein bisschen meine Geschichte hier im Sinne von uns kennenlernen mitbringe. Und ich starte in der Zeit, als ich in den 80ern in Hameln aufgewachsen bin und da schon so die ersten Musikererfahrungen gemacht habe mit meinen damaligen Band. Da habe ich noch Gitarre gespielt. Und ich möchte gerne die Platte von David Sanborn, Straight to the Heart, vorstellen. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Und zwar, die Platte hat es insofern aufwärts mit sich auf, hat es mit, ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist das, wenn man aufgeregt ist, wunderbar. Und zwar in der Band, in der ich damals gespielt hat, unter anderem Hüpper, der heute leider nicht da sein kann. Schöne Grüße nach Hannover. Und auch Simo, den ich, glaube ich, seit 30, 40 Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war der Saxophonist damals von uns. Und wir hatten in Hameln, falls jemand schon mal in den Hameln war früher, gab es die Sumpfblume. Das war sozusagen die Disco, wo man hingegangen ist, wo auch Drogen genommen wurden und so. Und wo die Eltern gesagt haben, da geh bitte nicht hin. Da sind wir aber hingegangen und da haben wir dann immer getanzt und uns zum Besten gegeben. Und am Ende, wenn das dann zu Ende war, sind wir dann bei Simo ins Auto in so einen alten Toyota Starlet und haben dann unsere Kassetten gehört. Und diese Kassette beinhaltete, oder eine dieser Kassetten beinhaltete genau diese Platte. Und hier drauf sind wunderbare Songs. Und das, ich will gar nicht in das Detail der Platte gehen, aber diese Platte steht dafür, dass wir die ganze Nacht, wir hatten dann ja schon einige Biere getrunken, wir sind vorher, bevor wir in die Sumpfblume gefahren sind, immer an die Tankstelle und haben Paderborner Bomben gekauft. Das war so ein 8-Pack. Das waren so Biere, die sahen aus wie so kleine Bomben. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die hatten wir dann im Auto liegen. Und da haben wir dann unsere Kassetten gehört. Und weil Simo totaler David Sanborn-Fan ist, haben wir in der Regel immer David Sanborn gehört. Und ich war auch damals der Gitarrist. Und hier spielt Hiram Ballack Gitarre, ein unfassbar großartiger Gitarrist, der leider auch schon gestorben ist. David Sanborn ist ja auch vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben. Und haben wirklich die ganze Nacht unsere David Sanborn-Kassetten gehört und haben und unfassbaren Spaß gehabt und haben halt diese Paderborner Bomben geleert, was damit endete, dass wir in der Regel irgendwie eingeschlafen sind. Das war immer so. Und sind dann morgens irgendwann irgendwie mit einem leichten Kater aufgewacht und haben das Auto gestartet und sind dann frühstücken gefahren. Und das war für mich David Sanborn mit Simo. Also das wollte ich nur schon mal zum Besten geben als Einstieg. Das war Anfang, Mitte der 80er. Und wir haben das wirklich, ich würde mal sagen, ich hatte vorhin im Podcast gesagt, mich könnte man anrufen, wenn es um Gitarren-Solos geht. Und hier kann ich auch fast alle Saxophon-Solos mitsingen. Und Hiram Ballack war einfach großartig. Markus Miller sowieso. Und. Das wäre meine Geschichte als Einstieg. David Sanborn aus der Zeit aus Hameln, wo ich groß geworden bin. Jetzt reiche ich das Mikrofon gerne weiter.
Geil. Schöner Einstieg auf jeden Fall. Ich habe eine Platte mitgebracht. Und ich habe gerade eben drüber nachgedacht, dass es irgendwie ein ziemlich stranger Move ist, dass ich die Platte als erstes nehme. Das ist immer so, wenn man sagt, hast du eine Buchempfehlung? Ja, ich empfehle mein eigenes Buch. Es ist ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich möchte auf jeden Fall einen Podcast auf Vinyl haben. Und das habe ich schon sehr lange gesagt. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, wir sind beide so, wir haben immer sehr viele Ideen und sagen ja, wir müssten ja mal und irgendwas machen. Und ich habe das schon sehr lange gesagt und es ist jetzt nicht ganz der Podcast auf Vinyl geworden. Es sind aber die Beats, die dem Podcast zugrunde liegen auf Vinyl. Und diese Beats hat produziert ein sehr guter Freund von mir, nicht Lars Ahmed, sondern LST der Funky Child. Ist Rapper, ist Produzent, ist Fotograf, Videograf. Wo haben wir uns kennengelernt? Natürlich in einem Plattenladen. Durch Zufall in Kassel war das. Er hat mir dann eine Empfehlung gegeben. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit einem anderen guten Freund Partys veranstaltet. Und wir wollten, ich hatte es dir vorhin gesagt, es klingt immer so groß, wir wollten expandieren von Kassel nach Göttingen und haben dann eine Location gesucht und er hat uns den Tipp gegeben. Und das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Also so lange kennen wir uns schon. Wir wollten uns dann gemeinsam selbstständig machen. Ich mache die Geschichte mal ein bisschen kürzer. Das hat dann nicht funktioniert. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und als ich den Podcast gestartet habe oder konzipiert habe, also Unternehmer-Jam-Session, da wusste ich sofort, dieser Podcast soll Hip-Hop-Bezug haben und er soll einen eigenen Jingle haben. Und ich wusste sofort, Lars, den ich bestimmt 4 Jahre nicht mehr gesehen hatte, sollte den Beat machen. Hab ihn angerufen, hatte erst so ein mulmiges Gefühl, weil ich mir dachte, oh Gott, ist so lange nicht gemeldet, da meldet man sich wieder, wenn man was möchte. Aber es war eine total schöne Begegnung wieder auf der einen Seite, eine schöne Begegnung, auf der anderen Seite auch eine sehr bewegende, weil er mir dann sagte, dass er gerade den Krebs besiegt hat. Und ich dachte, oh krass, Alter, wir haben uns 4 Jahre nicht gesehen, ich habe mich nicht gemeldet, ich habe das alles nicht mitbekommen. Seitdem haben wir wieder einen sehr innigen Austausch und auf jeden Fall habe ich gesagt, pass auf, ich habe da eine Idee. Ich brauche von dir, wenn du gerne möchtest, ein Beat und ein Logo für den Podcast. Das Logo ist dann ein bisschen später gekommen. Es gab dann Beat. Mittlerweile gibt es eine zweite Staffel für diesen Podcast. Es gab dann eine weitere Runde mit Beats und dann kam Beats, Rhymes in Love und auch da wusste ich sofort, wer dieses Logo machen soll und wer den Beat wieder machen soll. Und diese Platte steht zum einen für mich, dass ich mir wieder in Erinnerung rufe, mich gerne öfters mal zu melden bei Menschen. Und es steht aber noch für was anderes Wichtiges. Ich bin ein Mensch, der von sich behauptet, ich mache immer Dinge, wo ich eine Leidenschaft verspüre. Und ich mag es total, Menschen, die genau das Gleiche tun, die eine Leidenschaft haben und daraus ihr Ding machen. Ist jetzt sehr naheliegend, weil das ist für mich Unternehmertum. Deswegen habe ich auch diese Liebe für Unternehmer. Deswegen habe ich Unternehmer-Jam-Session gestartet. Deswegen bin ich in die Beratung gegangen, weil ich Menschen helfen möchte, dass sie ihren Traum realisieren. Und ich hatte jetzt Lars wieder getroffen vor 2, 3 Wochen und da waren wir im Gespräch und er sagte, dass er gerade wieder harte Zeiten hat als Grafiker und Logos und Internetseiten, weil es gibt ja jetzt etwas wie KI. Und es ist ja so schön einfach, in eine KI reinzusprechen, wie mein Logo aussehen soll. Dann kann mir das wahrscheinlich in 2 Minuten machen. Oder ich kann mir über KIs ein Beat produzieren lassen. Und ich will das jetzt gar nicht verteufeln. Diejenigen, die das machen sollen, sollen das gerne machen. Nur ich hab für mich entschieden, ich möchte das nicht. Weil ich liebe Menschen, die eine Leidenschaft haben. Und was kann KI nicht? Also ich unterstelle jetzt, dass das KI nicht kann. Leidenschaft entwickeln. Die können bestimmt ein Logo machen, aber da steckt nicht diese Leidenschaft drin. Und deswegen war es mir wichtig, dass ein Mensch dahinter steht, der diese Leidenschaft macht. Und bei Lars weiß ich kann mich darauf verlassen. Es gibt kein Briefing, nichts. Ich sage klar, wie der Podcast heißt. Und dann macht er das. Und ich wollte es eigentlich mitbringen, habe es vergessen. Weil für Beats, Rhymes and Love, man könnte jetzt sagen, ja cool, der kann das ja selber in der KI reinspielen. Und sich dann ein Logo machen, rief er mich an und er war, ich meine sogar in Bremen gerade oder in Cuxhaven, eins von beiden, und sagte, ich habe eine total gute Idee, ich fotografiere dir mal was ab. Und dann hat er mir abfotografiert, wie er das Logo gescribbelt hat, mit Hand erstmal. Und da wusste ich wieder, geil. Und der war so voll Leidenschaft für dieses Ding und auch, wie die Beats produziert sind, die Samples dahinter. Und das ist einfach, diese Platte steht für mich für pure Leidenschaft, sowohl von den Produzenten dahinter als auch von mir, dass es mir wichtig ist, dass es zu meinen Podcasts eine Vinyl gibt. Und mir ist es wichtig, dass diese Vinyl auch bei dir steht. Deswegen gebe ich sie dir. Die kommt in den Verkauf im März. Ich glaube, 10 werden verkauft, also nicht so sonderlich viele. 10 weitere werden verschenkt. Also ist künstliche Verknappung, da kommt wieder der Unternehmer in mir durch. Und genau, das Zitat ist von Lars Ament
Schon mal
übrigens.
gehört heute, ja.
Ja. Also da steht drauf, das Zitat ist, zu Hause ist da, wo deine Plattensammlung ist. Und das ist ein sehr schönes Zitat. Und drunter steht von der Platte geschrieben, ich möchte bei dir wohnen, lieber Hendrik. Also, viel Spaß damit.
Ja, super, vielen, vielen Dank. Ach, das hat die Platte geschrieben. Ich dachte, das hättest du geschrieben,
Ja.
damit es bei mir wohnen. Aber sowohl als
Ich
auch.
auch.
Alles ist möglich. Vielen, vielen Dank. Großartig. Also, dann zucke ich jetzt mal die nächste. Jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt gehe ich mal in, ja, so Ende der 80er. Da habe ich dann eine Zeit lang in Minden gewohnt. Auf dem Land. In so einem alten Kotten mit 5 Leuten. Und ich habe da mein Fachabitur nachgemacht, habe da eine coole Zeit gehabt. In so einer, wir hatten eigene Schafe, wir haben Schafe gemolken, wir haben Öko gelebt, wir haben die Hexe, also diese Kochhexe, haben wir rausgeholt im Sommer und haben dann draußen im Garten gekocht, Sessel so wie hier jetzt einfach in den Garten gestellt und haben Radio gehört. Und unter anderem auch bin ich da über das Radio, damals war es Radio FFN Hannover, hat ein Gerd Kespohl dort immer Dienstagabend so Jazzscheiben vorgestellt. Und das haben wir immer draußen beim Essen im Garten im Sommer bei dem einen oder anderen Kaltgetränk uns angehört, haben auch die Anlage rausgestellt und haben das dann immer gehört. Und da bin ich zum Jazz gekommen. Eine kleine Anekdote nur vorweg, den Kerl habe ich dann später auch kennengelernt in Hannover und habe ihm erzählt, dass er daran schuld ist, dass ich zum Jazz gekommen bin. Also ein ganz netter Typ, der das gemacht hat. Und unter anderem hat er auch meine Liebe, meine Frau wird jetzt gleich lachen, mir zu Pat Metheny Group aufleben lassen. Meine Frau sagt immer Pat Metheny, weil die diese Musik mehr so semi findet. Es ist mehr so Fahrstuhlmusik und da kann man dann ja auch nicht raus. Aber für mich ist das was ganz anderes und ich habe die Platte Pat Metheny's Travels mitgebracht, weil ich die rauf und runter gehört habe und die ist sehr sphärisch und in der Zeit damals die Anekdote für mich von dieser Platte ist, also ich habe sie, neben dem ich sie ohne Ende rauf und runter gehört habe, auch wieder ein Gitarrist, damals war ich ja auch noch Gitarrist, ich habe das einfach geliebt und hier drauf spielt Nana Vasconcelos, so ein Perkussionist, den ich mal in Hameln bei Jan Gabarek auf einem Konzert gesehen habe, der immer auf dem Boden seine Instrumente hatte und dann Percussion gemacht hat. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich höre auf mit Gitarre, ich werde Perkussionist. Und der Nana Vasconcelos, der hier drauf ist, hat mich mehr oder weniger zur Perkussion gebracht, was ich bis heute auch noch mache. Und die Platte hat den Hintergrund, und zwar, das ist ja... es gab, damals ist man samstags halt immer weggefahren und wir waren in einem alten, umgebauten Bahnhof, war so ein Kulturtreff, das war so eine halbe Stunde Autofahrt entfernt, Top Steierberg oder so hieß das, ich weiß gar nicht mehr. Da sind wir dann immer hingefahren und haben dann am Wochenende da Party gefeiert und einmal war es so, ich habe damals gar nicht mehr geraucht, aber ich habe halt noch Lust gehabt, irgendwie die ein oder andere Gras oder sowas zu mir zu nehmen und wir hatten dann damals jemanden, der ganz leckere so keine Kekse gebacken hat. Und dann war es immer so, wir haben die Kekse eingeworfen und dann sind wir eine halbe Stunde da hingefahren und dann haben wir da ein Konzert erlebt, das war mal richtig cool. Und dann hat es irgendwann gescheppert und wunderbar. Das hat alles auch immer gut geklappt und ich will das nicht irgendwie empfehlen, aber man hat es halt mal gemacht. Ich will nur sagen, das hat mich dann aber bei Pat Metheny so dermaßen, als ich da war, aus den Latschen gehauen, dass ich hatte nämlich noch ein Bier dazu getrunken, dass ich mir überlegt habe, ich muss hier weg. Und bin dann wieder nach Hause gefahren, nachts um eins oder keine Ahnung, in meinem alten R4, klappriger schwarzer R4. Und habe dann auf Kassette Pat Metheny Travels angemacht. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal so ein Stadium hatte. Also es war so, ich konnte lenken, aber ich habe meine Beine nicht gemerkt. Und wer diese Platte kennt, Pat Metheny Travels, ist wirklich sehr sphärisch. Also ich hatte das Gefühl, ich bin wie nach Hause geflogen. Und das war, also offiziell war es mega, aber ich kann es nicht empfehlen, also, um das nochmal so festzustellen. Aber das war wirklich richtig, richtig geil. Und diese Platte, wer sie nicht kennt, wer sie nicht noch nicht gehört hat, es lohnt sich total. Und das war bei dem ersten Song, der auch heißt Are You Going With Me? Und ich bin sozusagen mit mir selber gefahren. Und es war mega. Also inoffiziell. Offiziell war das natürlich, ging gar nicht. Okay, das war die Geschichte zu Ende der 80er Minden Pat Metheny. Dankeschön.
Gerne. Gerne, sage ich. Okay. Ja, gerne. Hab ja gar nichts gemacht. Aber trotzdem gerne. Haschkekse ziehen sich durch den Podcast. Wir hatten, also bei Unternehmer-Jam-Session zumindest, wir hatten eine sehr witzige, es war die Silvester-Folge, ne, Marc? Genau, da hat mein Geschäftspartner, hat er das Rezept verraten für die besten Haschkekse? Nee, wir wollten uns die Shownotes schreiben. Haben wir noch nicht gemacht, können wir vielleicht mal nachholen. bleibe einfach mal bei Lars, LST, der Funky Child. Er bringt natürlich auch selber Platten raus. Jetzt macht nicht nur Beats jetzt für meinen Podcast. Er ist, hatte ich ja schon gesagt, selber Rapper. Und jeder, der mal vielleicht einen Einstieg in Rap haben möchte, kann ich das nur sehr ans Herz legen, wenn man auf soulige Beats steht, auf jazzige Beats steht, auf Texte mit Sinn und Verstand, auf nachdenkliche Texte, wie auch immer. Kann ich Lars nur empfehlen, gibt es auch auf Spotify zu hören. Das Album kommt jetzt am Sonntag raus, ist auch auf 20 limitiert, ist glaube ich auch schon ausverkauft, ehrlich gesagt. Und Ich habe früher selber eine Zeit lang aufgelegt. Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe mich selber nie als DJ bezeichnet, weil ich respektiere sehr das Handwerk dahinter, hinter einem DJ, und es war nie so meins. Ich wollte immer die Musik zeigen, die ich mag, und wollte die Musik gern anderen Menschen näher bringen. Deswegen habe ich angefangen, ich sag mal, Platten aufzulegen. Und es gibt so ein paar Momente beim Auflegen, die mir immer wieder in den Kopf kommen. Und einer der Momente ist, den habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, passt aber jetzt sehr gut hierzu, das war nicht diese Schallplatte, da habe ich eine andere Schallplatte von Lars aufgelegt, die habe ich auch dabei, die werde ich nachher auch spielen. Blue Hats, da ist immer ein Jazzmusiker dabei, und er hat einen Song, Diana fragt. Und diesen Song habe ich gespielt in dieser Location, über die ich durch ihn gekommen bin, in Göttingen, in der Rodeo Bar. Und ich spiele diesen Song, und auf einmal stand eine junge Frau vor mir mit Tränen in den Augen und meinte, dieser Song ist so schön. Mhm. Was ist das? Das ist mir nochmal passiert, allerdings nicht mit Tränen in den Augen, es war beim Dannemann-Song. Mhm. Und es ist einfach unfassbar schön. Und da kann man schon erahnen, was er für Musik macht. Also wenn es solche Reaktionen hervorruft. Also LSD, der Funky Child, könnt ihr hören auf Spotify oder Vinyl. Ich habe auch noch Tapes sogar.
Ja, großartig. Apropos Tapes, also es wird in Zukunft auch hier bald ein Tape-Deck stehen. Und wenn dann ein DJ auflegt, kann man seine Kassette mitbringen und kann den Mix direkt für seine Kassettenrekorder im Auto hier aufnehmen. Das ist in Planung, das wird bald passieren, weil wir heute auch festgestellt haben, wir haben früher und auch immer noch, oder es kommt auch wieder, das Tape-Deck, also die Kassette ist noch nicht tot, sondern sie, ich glaube, sie ist wirklich wieder groß im Kommen, und deswegen wird KW Vinyl auch demnächst hier ein Kassettendeck haben, damit die Leute wieder ihre Mixtapes hier machen dürfen, können.
So hängt auch wieder der Absatz von Bleistiften.
Ja, genau.
Wenn man den Bandsalat.
Genau, die Bleistifte werden dann auch, und die Stifte, da kann man dann auch wieder, ich habe früher bei den Tape-Decks immer bei irgendwelchen Otto-Katalogen oder irgendwelchen coolen Sachen ausgeschnitten und die dann da drauf geklebt.
Ja. Von den Wäscheseiten, oder?
Ja, nee. Ich weiß auch nicht, warum ich das, warum, ist ja egal. Das soll jetzt hier nicht das Thema sein, sondern ich switche jetzt weiter. Jetzt bin ich von Minden nach Hannover gezogen, um dort Musik zu machen, um dort auch zu studieren und eine richtig coole Zeit zu haben. Und ich habe da in einer richtig, richtig coolen WG gewohnt. Die hieß W17. W17 war ja die Straße, in der wir wohnten, hieß Winsener Straße. Und die Hausnummer, wie man sich denken kann, 17. Und die W17, wir haben immer sehr geile Partys gemacht, weil Leute, die man jetzt vielleicht auch kennt, No Horizons zum Beispiel, die Jungs haben dann da bei uns aufgelegt, weil die mit denen zur Schule gegangen sind, und Ralf Drösemeyer und wie sie da alle heißen. Und wir waren alles Musiker, hatten ein Haus und ein Studio und haben viele Partys gemacht. Wir haben immer dann eine Party gemacht, wenn das Haus dreckig war, wenn wir wussten, wir müssen mal wieder sauber machen, weil sich vielleicht irgendwelche Eltern angekündigt haben. Dann haben wir meistens eine Party gefeiert, weil danach haben wir dann immer alle sauber gemacht. Das war so unser Motto. Und in der Zeit, da habe ich jetzt noch zwei Platten mit, aber die ich da sehr gerne und sehr oft und sehr sehr verliebt gehört habe, war Jamiroquai, eine Band, die ich auch damals in der Zeit in Hannover im Capitol gesehen habe. Da, wie schon bei der Travels, der Nana Vasconcelos war, war Jamiroquai auch ein sehr geiler kubanischer Perkussionist, den ich super toll fand. Ich habe damals auch in einer Funkband gespielt, wo ich selber als Perkussionist dann tätig war. Und da hat mich Jamiroquai, der Perkussionist, auch sehr, sehr inspiriert. Und ich kann mich an dieses Konzert erinnern, das war richtig, richtig cool. Es gibt dazu jetzt nicht so die Geschichte wie die vorherige, aber ich kann nur sagen, Jamiroquai, Blow Up Your Mind heißt der Song, den ich jetzt, wenn man das könnte, auflegen würde. Und Jamiroquai war ja immer, die haben so einen lässigen, sehr geilen, groovigen Sound gemacht und haben dazu auch echt, finde, er hat auch sehr geile Texte verfasst. Und ich fand es insofern cool, dass ja diese Kombination zwischen guten Texten und diesen mega coolen Soul, das war für mich irgendwie neu. Und ich war damals auch ein Fan von, Keyboarder kennen das vielleicht, von dem Fender Rhodes. so ein altes Klavier aus den 70ern. Ich habe gerade bei mir im Keller eins von 1969, mit dem ich auch Musik mache. Und Jamiroquai steht ein bisschen für diesen Sound auch. Das hat mich extrem geprägt im Rahmen meines musikalischen Werdeganges. Also Jamiroquai ging immer. Und auf unseren Partys haben wir sehr gerne immer wieder Jamiroquai aufgelegt. Und da ging das Herz auf. Also es war für mich, also da habe ich alles um mich herum vergessen. Das war die Leidenschaft, das war so cool. Und als den dann live gesehen, aber dann, wir sind dann als WG dahin gefahren. Das war echt richtig, richtig, richtig cool. Also ja, so viel zu Jamiroquai und diesem coolen Sound, der in dem Haus in der Winsener 17 in jeder Pore zu hören war. Okay, das war Jamiroquai.
Nice. Jamiroquai ist die letzte Platte, wo ich in Plattenladen in Kassel gegangen bin. Scheinweißer heißt der. Und habe gesagt, ihr müsst mir unbedingt Jamiroquai bestellen. Ich bin durch die Gegend gelaufen und hatte auf einmal diesen Instinkt, ich möchte Jamiroquai hören. Hatte Kopfhörer, bin auf Spotify, Jamiroquai angemacht und bin direkt weitergelaufen, straight in den Plattenladen, weil mich die Musik wieder so gecatcht hat und dachte, ich brauche es auf Vinyl. Und habe ich mir dann selber beschenkt, die Platte. So, ich habe eine Platte von dem deutschsprachigen Künstler Döll. Falls ihn jemand kennt, kommt aus Darmstadt. Ist eine EP. Die EP heißt Kultur. Und mit dieser Platte, die ich auch vielleicht, wann habe ich die gekauft? Ja, im Dezember letzten Jahres habe ich mir diese Platte gekauft, weil ich auf einem Konzert von Madness und Döll war. Madness ist der Bruder von ihm. Und ich habe sie mir gekauft, weil ich vorher auf einem anderen Konzert war. Ich habe mir nämlich wieder den Luxus erlaubt, mehr auf Konzerte zu gehen. Mhm. Ich hatte eine Phase, weil ich neben meiner Beratungstätigkeit noch Gastronomie gemacht habe, 10 Jahre lang. Ist nicht immer eine gute Idee, ist komisch, das jetzt hier zu sagen. War eine andere Art der Gastronomie. Und wir sind da in verschiedenste Krisen reingekommen. Und ich musste mich dann fokussieren, wir hatten immer Grünläden, so also Smoothie, Säfte, Frozen Yogurts, Salate, Bowls und so weiter. Und wir haben uns drauf fokussiert, diese Läden, ich sag mal, zu retten. Und habe mich da so ein bisschen drin verloren und zu diesem Zeitpunkt auch kaum noch irgendwie Zugang zu Musik gefunden. Und ich habe ganz lieben Menschen kennengelernt, weil er bei mir gearbeitet hat, mit dem ich jetzt mittlerweile wieder regelmäßig auf Konzerte gehe. Und der sagte mir damals, hey Thorsten, du musst mal rauskommen, lass uns doch mal auf ein Hip-Hop-Konzert fahren. Dann hatte er mir den Künstler Lackmann nahegebracht. Das ist ein legendärer Rapper von der Kreuzfeld und Jakob Crew aus den 90er Jahren. War erst so gar nicht meins. Und dann saßen wir aber bei uns immer im Lager unten im Keller von dem Einkaufszentrum. Nach Schichtende, manchmal auch während der Schicht, wenn nichts los war, haben Bier getrunken, keine Arschkekse. Auch nicht besser. Und haben da Rap gehört, überwiegend Lackmann. Und dann gab es ein Lackmann-Konzert und weil er mir einen Gefallen tun wollte, hat er gesagt, pass auf, ich besorge die Karten, lass uns da hinfahren. Und gesagt, getan, habe gesagt, ja, ich nehme mir die Zeit, lass uns das gerne machen. Und wir waren da so ein bisschen in Trouble und ich hatte dann einen Moment, wir waren mit den Mietzahlungen so roundabout 9 Monate im Rückstand. Und das ist so semi-gut. In gewerblichen Verträgen kann mit 2 Monatsrückständen kann gekündigt werden. Wir waren permanent im Gespräch mit dem Vermieter, der immer sagte, ja, alles wird schon. Und Monatsmiete betrug auch roundabout 7.000, 8.000 Euro. Also kann man sich ausrechnen, was da auf der Uhr war. Und ich hatte noch ein Gespräch an dem Tag, wo das Konzert war, mit unserem Vermieter, um irgendwas abzuklären. Und bin zu ihm hoch ins Büro und habe mit ihm gesprochen. Und er sagte, ja, alles gut, wir finden eine Lösung. Da bin ich nach Hause, weil ich mich umziehen wollte, Auto holen, um dann, ich glaube, Hannover war das Konzert, gehe an Briefkasten als Selbstständiger. Gerade dann, wenn es nicht so läuft, entwickelt man so eine gewisse Briefkastenphobie. Weil wenn mehrfach schon so gelbe Briefe und so weiter drin sind, ist nicht so cool. Aber auf jeden Fall kein gelber Brief drin, ein ganz normaler Brief von der ECE-Vermieter. Fristlose Kündigung. wie gesagt, 5 Minuten vorher noch wurde mir gesagt, nee, find eine Lösung, fristlose Kündigung.
Gott.
Das führte dazu, dass meine Motivation auf dem Hip-Hop-Konzert relativ gering war. Ich hatte eher andere Emotionen auch und bin zurück zu dem Vermieter, um ein klärendes Gespräch. Auf jeden Fall sind wir dann nicht aufs Konzert gefahren. Dann haben wir später nochmal einen Anlauf genommen. Dann war es aber nicht Lackmann, sondern war es Döll. Mhm. Dieser Künstler, und er war die Vorgruppe von Dendemann. Mhm. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Gibt aber gleich einen Bogen dazu. Und Dendemann ist so der Rapper, der mich am meisten geprägt hat. Komme ich später nochmal drauf zurück. Und auf jeden Fall sind wir dann wieder nach Hannover gefahren und sind aufs Dendemann-Konzert, Döll war Vorgruppe. Hammer, hat mich megamäßig abgeholt, aber scheinbar nicht so sehr abgeholt, dass ich mich dann weiterhin mit der Musik beschäftigt habe. Das war 2019, dass dieses Konzert war. Und Zeitsprung ins letzte Jahr, ich mir gesagt, ich fahre wieder regelmäßig auf Konzerte. Und dann war ein Konzert von Main Concept. Kennt jemand Main Concept? Hört jemand hier deutschen Hip-Hop? Gut, dann könnt ihr viel Wissen aufsaugen. Main Concept, 35 Jahre, Oldschool-Crew. Wir mit Kai dorthin gefahren und da hat Mirko Machine aufgelegt. Legendärer DJ aus Hamburg, der ist wirklich DJ, der sein Handwerk versteht. Und dann spielt er einen Song und ich dachte, was ist das denn bitte für ein geiler Song? Und das war genau diese Platte.
Ah, okay.
Und er hat den Song gespielt, Kultur. Und der Refrain hat mich sofort gecatcht, weil ich habe diesen Refrain dann jetzt auch mal irgendwann gepostet. Nämlich, das ist eine sehr, sehr gute Antwort immer auf die Frage, warum ich den Podcast Beats, Rhymes and Love mache. Nämlich, mache ich es, ist der Refrain, für den Algorithmus, für eine Uhr, oder mache ich es aus Liebe zur Kultur? Könnt ihr euch jetzt selber beantworten, die Frage. Und grandioses Album. Entdeckt auf einem anderen Hip-Hop-Konzert.
Ach, lustig.
Und wir waren dann da und haben mal so, weil ich eine Podcast-Folge gemacht habe, wo ich erzählen wollte, wo ich schon überall dieses Jahr auf Konzerten war. Und dann habe ich mir das so runtergeschrieben. Und dann ist mir aufgefallen, oh, wir waren auf 11 Konzerten. Oder ich war auf 11 Konzerten und dann dachte ich, ja, dann mache ich das in diesem Jahr die 12 noch voll. Mhm. Und dann, das war schon im November, da haben wir noch händeringend nach Konzerten gesucht. Und dann kam ein Konzert von Döll und Madness am 23. In Darmstadt. Und das war ein sehr, sehr schönes Konzert, ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja.
Und hattest du die Platte vorher schon oder hast du die da gekauft?
Die habe ich dann da gekauft.
Ah ja,
da habe ich sie dann gekauft.
Das finde ich auch cool, dass jetzt immer mehr Bands oder Hip-Hopper auch, dass man auch vor Ort wieder Platten kaufen kann und nicht so CDs. Ich war neulich auf einem Jazzkonzert, da gab es nur CDs und gar keine Platten. Das fand ich richtig irritierend.
Ja, das war auf diesem Konzert in München, diese 35 Jahre Main Concept, das war echt krass einfach. Also da war angekündigt, dass Main Concept und da kommen wir dahin, war schon ein riesen Merch-Stand aufgebaut, was ich schon mal cool fand, weil extrem viel Vinyl. Mhm. Und dann stand da auf einmal, das ist jetzt wahrscheinlich nicht für euch so ein wow, krass Effekt, weil wenn ihr nicht mit deutschen Hip-Hop in Verbindung seid, dann stand da auf einmal Torch. Und Torch ist so the Godfather of German Rap. Und dann dachte ich, geil, der ist bestimmt auch auf der Bühne. Nein, der stand ja, nur da und hat Merch verkauft. Der hat seinen Merch verkauft, ohne dass er da irgendwas gemacht hat. Ich fand das so crazy. Aber es zeigt wieder, es scheint wieder ein Thema zu sein, Merch zu verkaufen. Und auf diesem Konzert, deswegen passt das Lied auch so gut, dass Mirko Machine das gespielt hat, weil da waren Breaker waren auf der Bühne und da wurde gesprüht. Es hatte wieder den Jam-Charakter von damals, wo ganz viele Befreundete mit auf der Bühne waren. Da waren Blumentopf waren wieder da, die sich eigentlich aufgelöst haben. Die Beginner waren da für einen Song. Da waren,
wow.
Ich hatte es mal irgendwie zusammengezählt, irgendwie 25 Artists waren da auf der Bühne.
Und ich habe ja nun auch eine Zeit lang Hip-Hop als in der Band gespielt und gemacht. Und ich stand ja immer auf Hip-Hop, der sozusagen live gespielt wird. Also immer, der live gespielt wird. Ich stehe ja so ein bisschen auf Hip-Hop, der von echten Instrumenten sozusagen gespielt wird. Wie war das denn bei den Hip-Hop-Konzerten? haben die das dann mit DJ gemacht oder hatten die auch eine Kapelle dabei oder beides? Wie war das denn?
Eine Tanzkapelle. Eine Kapelle, geiler Ausdruck auf jeden Fall. Sehr unterschiedlich. Also da auf dem Konzert, jetzt 35 Main Concept, das war wirklich raw DJ und MC. Und ich mag das auch total. Ich bin aber völlig bei dir. Ich mag es auch total gerne, wenn Rapper mit Band unterwegs sind. Ich hatte ja von bei dir gesehen, The Roots liegt da. Und das ist einfach großartig. Das noch mal ganz anders. Und ich hatte eine Tour von meinem geliebten Dendemann gesehen. Und da hatte er so kleine Ausflüge, so ein bisschen ins Rock-Business, würde ich mal sagen. Mhm. Und da war er auch komplett mit Band auf Tour. Auch das Konzert, was ich mit Kai gesehen hatte. Und richtig geil war dann, er hat die neue Platte mit Band gespielt. Dann ist die Band von der Bühne gegangen. Dann war nur noch der DJ da und dann hat er die alten Sachen gespielt.
Ah, okay.
Mhm. Und das war ganz cooler Move auch so. Aber ansonsten, ich mag beides total gerne. Ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden, ehrlich gesagt, was ich lieber mag.
Ja.
Ich habe Spilliff live gesehen. Sie könnte ich mir ohne Band nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also nicht, weil sie irgendwie eine schlechte Rapperin ist oder so, ganz im Gegenteil. Aber es war einfach so stimmig, weil sie auch so eine geile Jazzband hat. Und das einfach so perfekt passt.
Ja. Ja, also ich könnte da kurz ergänzen, weil ich habe die Platte, habe ich leider nicht. Oder ich habe keine Platte von The Roots, falls sie jemand kennt. Das waren so meine prägende Band im Sinne von Schlagzeugspielen. Die kleine Anekdote, ich habe da hinten das als CD, haben wir ja vorhin schon gerade angehut, will es nur kurz einwerfen. The Roots, die haben Björn und ich im Wohnzimmer sitzen, haben wir einen Fernseher angemacht, es kam selten vor, aber da lief dann ein The Roots Konzert. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das müssen wir auch machen. Genau das. Und dann habe ich gesagt, und ich will so Request Love, ich will so Schlagzeug spielen. Und dann haben wir eine Band gegründet. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das machen. Und dann haben wir schon eine ganz geile Hip-Hop-Band damals dann ins Leben gerufen mit Denise an den Vocals, Björn am Bass und Fender Rhodes und sehr geilen Gitarristen. Und da habe ich dann Schlagzeug spielen gelernt und habe mich dann mit Hip-Hop-Drums auseinandergesetzt. Und da würde jetzt die Brücke passen. Das war jetzt gar nicht vorgesehen, aber die passt wunderbar. Und zwar habe ich dann da mir überlegt, ich will jetzt ein guter Drummer werden. Ich brauche irgendwie ein Schlagzeug und Schlagzeuglehrer und habe dann in Bremen, nicht in Bremen, in Hannover, den Drummer von Jazzkantine gefragt, der in Hannover lebt, ob der mir vielleicht so 2-3 Unterrichtsstunden geben kann. Das hat er dann noch gemacht und dann habe ich mich mit ihm getroffen und habe ihm dann unser Tape vorgespielt von unserer Hip-Hop-Band und gesagt, hier, sowas machen wir, ich will das irgendwie lernen, kannst du mir ein paar Tipps geben? Und dann haben wir das gemacht, wir haben 2-3 Mal uns getroffen, er hat mir sehr gute Tipps gegeben und dann meinte er irgendwie am Ende so, wer ist denn diese Sängerin, die ist ja ziemlich cool. Und ich so, ja, das ist Denise und so, ja, okay. Und dann war das Ende war dann, dass Denise dann zu dem Schlagzeuger gegangen ist und hat dann mit ihr dann so eine Soloplatte, glaube ich, produziert. Und ich habe dann den Drummer, ich komme gerade nicht auf den Namen, habe ich auf jeden Fall wieder getroffen, weil in Hannover wurde eine Platte von CUNY Williams produziert, ein amerikanischer Baseball-Player, der in Deutschland Soul macht und der hat seine neue Platte damals in Hannover produziert und die brauchten einen Perkussionisten für die Plattenpräsentation in Amsterdam und einen Auftritt in Zürich im Kaufleuten. Und der ursprüngliche Perkussionist, der auch die Platte eingespielt hat, der konnte nicht, weil der war mit Culture Pearls unterwegs und dann haben die mich gefragt. Und dann habe ich sozusagen geprobt und dann habe ich im Tourbus wieder mit dem Drummer gesessen und haben dann darüber gequatscht. Da war dann schon einige Zeit vergangen, also war da nicht mehr sauer auf ihn, weil so richtig cool war das dann auch nicht, was sie da gemacht haben. Und mit Denise, schöne Grüße an Denise, habe ich heute noch Kontakt. Großartig, die ist jetzt mittlerweile auch im Fernsehen und. Was ich sagen wollte, diese CUNY Williams Scheibe, das ist hier nämlich der Song Saturday, das ist genau, die habe ich jetzt vor kurzem gekauft, das ist eine Maxi-Version von Musti Remixed. Und das war ein sehr geiles Erlebnis für mich, das erste Mal in so einem Tourbus zu fahren über Nacht und in einer anderen Stadt morgens aufzuwachen und hinten mit den ganzen Leuten cooles Zeug zu reden. Und das waren alles Profimusiker. Und ich, ich war ja eher noch Student und konnte das auch ganz gut wohl, aber ich war dann kein Profimusiker. Und das war schon ein richtig tolles Erlebnis. Und da haben wir dann in Amsterdam in so einem Hotel, haben sie dann diese Platte Saturday, Hotel Saturday oder so hieß die, präsentiert. Und ich habe dann beim Aufbauen meine Congas hochgezogen mit dem Schlüssel. Und der Drummer war am Soundcheck machen. Und dann war es so, dass ich meine Augen angezogen habe, damit die Congas schön hochklingen. Und auf einmal macht es einen riesen Knall. Und diese Greifdinger, die Congas sozusagen scharf machen, sozusagen, da ist oben der kleine Nippel abgebrochen. Und das ist wie so ein Geschoss, den Schlagzeuger unten in den Schlagzeugstuhl rein. Und also es war von Glück, weil wenn das ein bisschen höher gewesen wäre, das war wirklich wie ein Geschoss. Ich weiß nicht, wie viel Knoten da drauf waren. Also das war schon krass. Und dann haben wir aber zwei sehr geile Shows gespielt. Ich fühlte mich wie König. Ich bin im Nightliner gefahren. Ich war berühmt, nur dass keiner das wusste. Und es war mega. Also das war richtig, richtig geil. Und Keanu Williams, habe ich nicht ein Wort mit dem gewechselt. Er kam bei Proben, war der gar nicht. Und beim Konzert ist der nur auf die Bühne gekommen, hat seine Show abgezogen, ist wieder gegangen. Ich habe weder ein Wort noch, ich glaube, der weiß gar nicht, wer ich bin. Das, so war das im Showbusiness. Das ist halt dann, wenn so ein paar Koryphäen dann da irgendwie jetzt eins zum Besten geben, dann ja, sind die irgendwie ein bisschen anders als das, was ich mache. Aber eine sehr geile Erfahrung. Ich bin da sehr dankbar für. Und wenn jemand einen Perkussionisten braucht und nochmal mit dem Nightliner fahren möchte, also kann man sich gerne hier im Café-Venü melden. Ich hätte echt noch mal Bock. Das war richtig, richtig geil. Und Keanu Williams, leider auch, glaube ich, letztes Jahr gestorben, auch richtig, richtig geile Soul-Musik. Also ich habe mir die Platte damals auch gekauft, da war ich da mitgespielt habe. Also boah, ich habe es mir als CD gekauft. Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr geile Musik, sehr cooler Typ. Leider schon verstorben. Und Musti kennt ja vielleicht jeder. Auch geile Sachen. Den habe ich auch mal kennengelernt, aber das ist eine andere Geschichte.
Geil. Also Tourbus, Marc, ist das Next Step, wenn wir mit Beats, Rhymes und Love auf Tour gehen. Wenn wir die ganzen Vinyl-Cafés abfahren, die es da in ganz Deutschland gibt, auf jeden Fall im Nightliner.
Ich komm mit.
Sehr gut. Das ist immer wichtig. Gibt auch einen geilen Song von Dendemann, Kein Platz im Tourbus. Okay. Und zwar macht er das auf dem Beat Just the Two of Us.
Nein, wie
kein Platz im Tourbus, kein Platz mehr für dich frei. Mega geil, ist nie irgendwo veröffentlicht worden. Das war so ein Festival Evergreen Classic. Mhm. Ich weiß nicht, ich kam in Stuttgart auf Hip Hop Open und da sangen irgendwie so 10 Leute dieses Lied. Und ich fand das so geil, wenn du irgendwie so ein Lied hast, was so die Runde macht, was gar nicht veröffentlicht ist. Unfassbar gut. Ja, also Tourbus. Ich habe übrigens. Kennst du den Begriff Hip-Hop-Tourette oder Rap-Tourette? Mhm. Das ist eine Zeit, ich bin so Dendemann 1-2 infiziert. Du kannst mir ein Stichwort geben und ich kann dir dazu eine Dendemann-Line geben. Also jetzt vielleicht nicht mehr so, aber damals, als ich das noch rund um die Uhr gehört habe, das hat dann so Leute schon genervt, wie die Zeit, wo ich eben von Lars Ahmed erzählt habe. Ja. Weil zu jedem kam irgendwie eine Dendemann-Referenz.
Und vielleicht noch ganz kurz, also wir waren ja vorhin im Plattenladen. Und falls jemand zu viel Geld hat und ich weiß, wohin damit. Also bei Black Plastic Records ist gerade eine 1-2 für, ich glaube, 200 Euro könnte man also locker kaufen. Also wer mag, kann sich eine 1-2-Platte gerade bei Plastic Records hier an der Silberkreuzung für 200 Euro mitnehmen. Gar kein Problem.
Ja, aber es lohnt sich. Ja. Absolut. Definitiv. Ist eine sehr, sehr gute Platte. Ich mache jetzt auch mal als nächstes, weil es gerade passt, 1-2. Das ist eine 12-Inch, das ist die Maxi von der ersten Auskopplung der ersten Platte, heißt Hand aufs Herz. Und was ja früher total geil war, sich auch Maxi-Platten zu kaufen, weil es hat sich immer gelohnt, weil da sind immer irgendwie exclusive Remixe drauf. Mhm. Und hier sind so krasse Remixe drauf von Freundeskreis, Schlieber Twins, und so weiter und so fort. Es sind unveröffentlichte, also Non-Album-Tracks sind hier noch mit drauf. Und Hand aufs Herz lief auch damals, als es MTV noch gab, also Rest in Peace, MTV, das Video unfassbar krass. Da wird so eine amerikanische Late-Night-Show nachgestellt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Dude heißt, wo sich immer so gekloppt wurde. Also war eine 90er Jahren sich in Late-Night-Shows zu schlagen. Und das haben die so nachgestellt und immer mit alle relevanten Hamburger Rapper von Fettes Brot, Samy Deluxe und so weiter und so fort, waren alle in diesem Video und die haben dieses Format nachgestellt.
Ja, sehr geil.
Und es ist ein unfassbar geiler Song. Und du hattest vorhin eine Story erzählt, dass man sich über Platten kommt man so gut ins Gespräch.
Ja.
Und diese Platte habe ich mir erst letztes Jahr gekauft, weil ich war auf dem Founders Summit. Das ist so eine Veranstaltung für Gründende, für Unternehmer. Ist in Wiesbaden. Da haben wir uns zufällig getroffen, also Marc und ich, das war auch ganz witzig. Und auf jeden Fall bin ich da so lang gelaufen und gucke auf so ein Plakat und dachte, geil, ist das eine Plattenbörse. Genau, ja, an dem Zeitpunkt in Wiesbaden.
Geil. Cool.
Dann bin ich da noch hin. Es war total schön, da irgendwo in irgendeinem so Schlossartigen in Wiesbaden, riesengroß. Und es gab einen Stand, der hatte so ein Fach mit deutschen Rap-Vinyl. Und ich stand da so und habe sofort gesehen, krass, es gibt 1-2, habe noch eine 1-2 gefunden. Und dann kam so eine Frau und wühlte auch so, meinte, kann ich auch mal mitgucken? Ich so, ja, klar. Und dann wandte sie sich erst an den Verkäufer und meinte, kannst du mir irgendwie helfen? Und ich weiß nicht genau, was ich kaufen soll. Und er meinte, ja, ich kenne mich nicht so aus mit deutschem Rap. Ich so, was brauchst du? Ja, mein Freund, der hat irgendwie gesagt, ich soll unbedingt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, kaufen. Und ich so, ja, habe ich hier nicht gesehen, aber das, was so ähnlich ist, dieses und jenes. Und dann war man in so einem Gespräch über die Musik und über ihren Freund und dann war sie sich nie sicher. Dann hat sie ihren Freund angerufen, da habe ich mit ihrem Freund telefoniert, welche Platten sie jetzt irgendwie kaufen soll. Und dann hat sie hinterher irgendwie nichts genommen, glaube ich, weil der Freund konnte sich irgendwie auch nicht mehr äußern. Der hat irgendwie, es war irgendwie ganz absurd. Egal. Auf jeden Fall meinte dann der Verkäufer zu mir, boah, vielen, vielen Dank, dass du sie da so gut beraten hast, auch wenn sie nichts gekauft hast, aber ich schenke dir eine 1-2-Platte.
Oh nein, wie cool.
Ich so, krass, okay. Hat er mir eine von diesen 1-2-Platten geschenkt.
Geil.
Das ist die Geschichte dazu.
Geil.
Yes. Und hier ist Sternzeichen Krebs drauf mit Nico Suave Feature. Also wer Wortwitz in Perfektion hören möchte, darf sich gerne diesen Song anhören. Unfassbar krasser Wortwitz.
Mhm. Geil.
Super. Ich würde gerne, wenn ich jetzt die nächste Platte raushole, das ist auch noch die 90er, das ist auch noch der Angelo, weiß nicht, ob die jemand kennt, die heißt Voodoo und als die damals rauskam, das war auch in der W17, in der Winsener 17 in unserer WG. Und ich will nochmal sagen, also hier, dass diese Platte ist halt insofern geil, da ist ein Song drauf, den würde ich nachher auch gerne mal anspielen. Spanish Joint. Da geht's, also das ist so funky und so trocken und so unfassbar geile kubanische Percussions in so einem New Jazz, in so einem souligen Gewand. Also das war dann auch zu meinen Zeiten in den 90ern, wo ich ja sehr perkussiv unterwegs war. Das hat mich extrem abgeholt und das hat mich wirklich sehr, sehr beeinflusst im positiven Sinne. Was ich aber damit auch noch verbinden will oder was ich damit sagen will, ist, das war so eine Zeit, da habe ich irgendwie studiert, so ein bisschen, da hat man hauptsächlich Musik gemacht, man hat sich mit Leuten getroffen, man war unterwegs, man hat irgendwie nach den Proben noch etliche Biere gezischt und das war so ein freies Leben. Also das war so, da hatte man nicht, ich muss morgen früh irgendwie zur Arbeit oder ich habe so zwei wunderbare Töchter und eine tolle Frau, aber die hatte ich ja damals nicht und man ist einfach aufgestanden und das war auch gut, anders als jetzt, aber dieses Lebensgefühl, was man damals so hatte, das war einfach also wir hatten vorhin den Begriff von Leidenschaft. Also man hat alles mit Leidenschaft gemacht. Man hat nicht überlegt, oh Gott, wie kann ich das oder muss ich noch dies oder jenes? Oder man hat es einfach gemacht. Man ist irgendwie zum Rewe gegangen oder wo auch immer, hat sich Sachen eingekauft, hat dann was gekocht oder auch nicht, je nachdem, wer zu Hause war. Gekocht hat man nachts, wenn man nach Hause kam, zwischen 2 und 4, da haben wir dann immer Mittag gegessen.
Das war mal ganz lustig, wenn wir uns in der Küche auf die Uhr geguckt haben, da war dann auch mal eins, halb zwei oder so. Es war halt nur nachts, nicht mittags. Und da haben wir dann aber immer alle gekocht, weil dann irgendwie alle immer nach Hause kamen, weil wir alle musikalisch unterwegs waren. Und dieses Lebensgefühl, diese Freiheit, die man da so hatte, also diese Leidenschaft für das, was man da getan hat, das war unbeschreiblich. Also das ist etwas, was ich mit dieser Platte und mit dieser Zeit total verbinde. Man hat es einfach gemacht und man hat irgendwie es in den Jugendraum gefahren, hat Musik gemacht, man hat Platten aufgelegt, man hat eine Party gefeiert, wenn die Bude wieder dreckig war, man hat eine Party gefeiert. Also einfach so, ohne ich muss morgen irgendwie noch irgendwie, wie kann ich den Monat überstehen, wie kann ich irgendwie, wann fahre ich in Urlaub, mit wem. Das hat man einfach so gemacht. Das war einfach, fand ich so 10 Jahre sehr prägend in den 90ern für mich, wo auch mit Freunden, wo wir um die Häuser gezogen sind, ohne irgendwie, ich will später mal berühmt werden oder nee, das wollten wir ja sowieso, aber da wussten wir schon, dass das nicht ganz so ideal läuft bei uns. Aber wir konnten einfach das machen, wozu wir Lust hatten. Und das haben wir da intensivst ausgelebt. Und nicht nur ich, sondern alle Björn, Hüpper, alle, die wir da waren, wir haben das richtig gefeiert. Also wir haben das Leben gefeiert und wir hatten das Glück, dass wir so absolut musikaffin waren und selber Musik gemacht haben und Musik gehört haben. Und D'Angelo steht für mich so ein bisschen für dieses Lebensgefühl. Also der ist ja nun auch schon leider gestorben. Ich habe ja nur Leute mitgebracht, die gestorben sind, das fürchte nicht. Ich habe da noch einen. Ach du, naja, auf jeden Fall dieses Vermächtnis, was die uns mitbringen, das will ich jetzt, sage ich jetzt mal, einfach wieder aufleben lassen, weil es lohnt sich, den Kopf auszuschalten und das Herz einzuschalten und sich eine Platte aufzulegen und sich da wirklich verzaubert zu lassen. Also das, und dafür steht für mich D'Angelo, die Platte Voodoo, also unfassbar geil.
Ja, unfassbar geiler Künstler auf jeden Fall. Und dazu fällt mir natürlich, ihr könnt es euch erahne, eine Dendemann-Geschichte zu ein. Weil Dendemann hat einen Song, 3,5 Minuten heißt der. Könnt ihr heute Abend bitte alle auf YouTube euch dieses Video angucken, weil das ist großartig. Song ist großartig, das Video ist großartig. Und das ist eine Anspielung, ich glaube, auf Untitled. Gibt es einen Song von? Ja, meine ich, ne?
Na ja.
Wo D'Angelo im Video so mit freiem Oberkörper steht. Und das ist, macht Dendemann auch, aber mit so einem angeklebten Sixpack. Und ist sehr, sehr witziges Video und ein großartiger Song, 3,5 Minuten. Mhm. Yes, jetzt aber kein Dendemann, passt aber auch zu D'Angelo.
Oh,
und das ist jetzt mal amerikanischer Hip-Hop, beziehungsweise das ist eine reine Instrumental-Platte. Jay Dilla ist für mich der beeindruckendste, prägendste Produzent, leider verstorben, vor 20 Jahren, glaube ich schon. Ne?
Mega.
Bitte?
Mega, mega.
Ja. Und Jay Dilla hatte mit D'Angelo und Q-Tip auch so ein Viuma, haben sie sich, glaube ich, genannt, wo die andere Sachen produziert haben. Und ich habe überlegt, was ich an amerikanischen Hip-Hop mitbringe. Weil bevor ich, es kommt jetzt so vor, als würde ich nur deutschen Hip-Hop hören, eingestiegen bin ich mit amerikanischen Hip-Hop und höre auch immer noch sehr viel amerikanischen Hip-Hop, weil bin ja schon 50 Jahre alt. Also als ich angefangen Hip-Hop zu hören, gab es Fanta 4, wenn überhaupt schon. Das ist das, was mich nicht so gecatcht hat. Und ich habe sehr viel amerikanischen Hip-Hop gehört. Ich habe überlegt, was nehme ich mit? Ich hätte Tribe Called Quest mitbringen können, ich hätte Farsight mitbringen können, ich hätte Slum Village mitbringen können, ich hätte das alles mitbringen können. Und da habe ich mir überlegt, was verbindet die denn alle? Mhm. Und es ist Jay Dilla.
Absolut.
Weil Jay Dilla hat für all diese großartigen Gruppen produziert, beziehungsweise bei Slum Village war er sogar Teil der Crew für Common produziert. Und diese Liebe für Sample und diese Nerdigkeit, das liebe ich so an Jay Dilla. Und Jay Dilla ist mit Sicherheit einer der Produzenten, neben Primo vielleicht, also DJ Premier, aus den 90ern, der eine ganze Generation von Produzenten maßgeblich beeinflusst hat. Egal, ob in Deutschland, in Frankreich, in den USA selber, ganz viele sagen, Jay Dilla ist das, was mich beeinflusst hat. Und da kann ich nochmal die Geschichte mit den Haschkeksen aufgreifen. Ich hatte nämlich auch mal die Erfahrung mit einem Haschkuchen.
Mhm.
zu meinem, ich weiß nicht wievielten Geburtstag, das war es ja ein guter Freund von mir, einen Haschkuchen gebacken. Habe ich auch in der Silvestergeschichte, Silvesterfolge von Unternehmer Jam Session erzählt. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich komme aus dem Rap, ich habe nie gekifft, nie andere Drogen genommen außer Alkohol und dachte, okay, komm, jetzt mal so ein Haschkuchen, wird ja nicht so schlimm sein. Dann habe ich den gegessen, ich habe nichts gemerkt, weil ich ungeduldig bin, habe ich noch mehr Kuchen gegessen, gefühlt 2 Liter Kaffee dazu getrunken und dann war auf dem Kuchen war so eine Kerze drauf, weil war mein Geburtstag und dann merkte ich, wie aus dieser Flamme Flugzeuge rausfliegen. Und dann habe ich überlegt, ist das jetzt real oder wirkt der Kuchen? Und dann wirkte der Kuchen. Aber weil ich so viel gegessen hatte, wirkte er irgendwann sehr stark. Und am Anfang war es noch total lustig. Ich hatte Lachflash und so weiter. Dann hatte ich Bewegungsdrang. Dann musste man durch ganz Kassel laufen. Dann hatte ich Verfolgungswahn. Und das Ende war, dass ich so Todesängste hatte und dachte jetzt wirklich, ich komme, also mein größter Horror war, ich komme für diesen Trip nicht mehr runter. Ja. Und ich komme für diesen Trip nicht runter. Und Marco, der Kugel, oh Gott, was kann ich denn jetzt machen? Und ich so, du musst Tribe Called Quest auflegen. Er so, was? Ich so, du musst Tribe Called Quest auflegen. Das ist hier von Jay Dilla produziert. Ja, ja. Und dann habe ich 1 oder 2 Stunden lang Tribe Called Quest gehört und das hat mich wirklich runtergebracht. Mhm. Und das verbinde ich auch mit Jay Dilla Tribe. Also vielen Dank dafür.
Ja.
Lass die Finger von Drogen.
Ja, also aus dem Alter bin ich raus.
Auf der anderen Seite bin ich auch mein Freund davon, von Dingen auszuprobieren.
Ja.
Daher. Entscheidet selbst.
Ich würde gerne noch zu Jay Dilla sagen. Also ich bin ja nun auch Hip-Hop-Drummer oder habe das mal eine Zeit lang gemacht. Und Jay Dilla, der hat ja einen ganz eigenen Hip-Hop-Beat sozusagen erfunden. Ich kann's jetzt, bin jetzt dann doch irgendwie noch zu nerdig, dass ich davon zu wenig Ahnung habe. Aber ich meine, es ist so, das geht eigentlich gar nicht, aber er macht es auf der Hi-Hat, das ist ja dieses kleine Becken, was man an der Seite spielt, da spielt er, glaube ich, triolisch 6/8 und der Rest, Snare und Bassdrum, ist 4/4 und das verschiebt sich total schräg und dadurch kommt dieser Dilla-Sound zustande. Er hat das natürlich dann produziert und am Rechner und an der MPC geschraubt, aber das ist so der typische Dilla-Sound, das ist so ein bisschen verschoben.
Kann ich noch kurz was zu sagen, weil Jay Dilla ist auch ein gutes Beispiel dafür, sich von anderen nichts sagen zu lassen. Weil als er auf die Bildfläche kam mit seinem Sound, haben ihm alle gesagt, boah, das will doch keiner hören. Da war gerade NWA, also eher West Coast und harter Gangster-Sound und nicht so dieser smooth, jazzige, soulige Sound. Mhm. Und viele wären da vielleicht eingeknickt, hätten gesagt, okay, dann passe ich mich lieber an und mache den Sound, den schon alle machen. Mhm. Und er hat sich davon halt nicht beeindrucken lassen und hat seinen Sound durchgezogen und ist, wie gesagt, maßgeblich, war mal so Ende 90er bis Anfang 2000er alles geprägt. Eine ähnliche Geschichte gibt's. Ich glaube, die stammt hier im, wie heißt der nochmal? Lars Amen, im Lars Amen Buch in die
Menschen. Schon mal gehört heute.
Da erzählt er, glaube ich, die Geschichte von Pharrell Williams, dem Produzenten. Und das ist auch so spannend, der ist ja ein bisschen bekannter noch, Pharrell Williams. Und der hat auch einen sehr speziellen Sound gemacht. Mhm. Und auch alle haben ihm gesagt, den Sound will keiner hören. Mhm. Und er hat aber die ganze Zeit weiter diesen Sound gemacht. Mhm. Und irgendwann war so Mitte, ich bin jetzt nicht ganz sattelfest, könnt ihr nachlesen, Mitte der 2000er, Anfang der 2000er, war irgendein bestimmter Artist, der hat ein Lied von ihm gepickt und das ist durch die Decke gegangen. Und dann wollten alle so einen Sound haben. Und dadurch, weil er ja so viel produziert hat, konnte er die alle bedienen. Von Rap-Artist bis etablierte Pop-Künstler. Und er war dann in irgendeinem Zeitraum, hatte er die meisten Nummer-1-Hits produziert. In ganz kurzer Zeit, weil er halt einfach liefern konnte, weil er immer weiter produziert hat. Und sich nicht davon beirren hat, irgendwann mal, boah, es wird jetzt nicht gepickt, da mache ich mal lieber was anderes. Also von daher immer mein Appell, wenn ihr eine Leidenschaft habt und da Bock drauf habt, dann bleibt da gerne dran.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und auch er hier, Nutibees, die ich jetzt mitgebracht habe, der Mensch hat auch eine unfassbare Leidenschaft sozusagen in Vinyl gepresst und seine Musik daraus entstehen lassen. Nicht aus dem Vinyl, aber aus seinen Ideen. Und hier gibt's zu der Platte auch zu sagen, also Nutibees heißt ja die Band und er selber hieß ja, jetzt muss ich mal gerade überlegen, June Abis oder so. Also er hat zumindest seinen Namen rückwärts genannt und hat dann daraus einfach Nujibis gemacht. Und das Tragische daran ist ja leider nicht, also ein bisschen der rote Faden, der ist auch schon gestorben. Und das Tragische daran ist, also die Platte hat er noch gemacht, da hat er noch gelebt, wunderbar. Der ist mit 35 hat er dummerweise, ganz blöd, nicht dummerweise, sondern wirklich schlimm, einen Verkehrsunfall. Und es war plötzlich gestorben. Und hatte aber gerade, war gerade dabei, eine Platte zu produzieren. Und als die Story, die ich gehört habe, ist, dass sie in seinem Handy noch alte Beats von seiner neuen Platte gefunden haben und dann auch bei ihm zu Hause auf dem Rechner. Und dann hat sich der Xing O2, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, das zu Herzen genommen und hat dann sozusagen die Platte, die er in Produktion war, die hat er dann, glaube ich, 2 Jahre später rausgebracht und hat die dann veröffentlicht. Und wer so schönen, entspannten, geilen Hip-Hop hören will aus Japan, der sollte das hier sich auf jeden Fall anmachen oder ins Café Vinyl kommen, weil die Platte läuft ja auch häufig. Und ich kann sie nur empfehlen. Und für mich ist das, ich habe die kennengelernt über Lance. Lance ist ein guter Freund von mir aus Neuseeland, der mal eine Zeit lang in Bremen war, auch ein DJ. Und mit dem habe ich in meinem Groove-Keller zu Hause irgendwie einige Abende nett verbracht. Der ist halt, hat mir so ein bisschen DJing beigebracht und der hat von Nujibis immer erzählt. Und der hatte eine Platte von Nujibis und da bin ich über Lance, ein Gruß geht an Lance, hat er mich an diese Musik geführt und ich bin ihm da 1000 Jahre dankbar für, weil das ist etwas, die war sehr teuer. Ich habe lange überlegt, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht, aber weil ich die Platte wirklich so prägend und so toll finde, habe ich dann ein bisschen gewartet, ein bisschen gespart und dann habe ich es mir gekauft. Und ja, also ein Muss für jeden, der smoothie, coolen, lässigen, gut gerappten und sehr gut gemachten Hip-Hop hören will. Also auf jeden Fall ein Muss aus meiner Sicht in jedem Café Vinyl, aber auch in jedem Plattenschrank. Okay, das war schon ein großer Gruß geht an Land.
Nice. Nujibis, ich weiß nicht warum, ich dachte immer, es wären zwei Frauen. Crazy. Aber generell, japanischer Hip-Hop-Markt, crazy.
Mega.
Mega, mega gut. Es kommen total gute Platten aus Japan, so Japan-Importe-Platten, die es nur in Japan gibt. Nujibis auf jeden Fall auch ganz oft geremixed von Jay Dilla, von Nicolay, super geiler Produzent aus den Niederlanden. Yes, sehr, sehr schön. Meine nächste Platte ist Hoch soll er leben, an der Decke kleben. Nein, jetzt kommt ein sehr peinlicher Moment, weil mein Geschäftspartner ist gerade gekommen und das ist ihm jetzt sehr peinlich wahrscheinlich. Er hat heute Geburtstag.
Ah.
Und seine liebe Frau hat ihm das zum Geburtstag geschenkt. Genau, hierher zu kommen. Ja,
sehr schön.
Yes.
Tolles Geschenk.
Sorry dafür.
Schatz, das schenke ich dir auf.
Yes. Also die nächste Platte, die ich dabei habe, es ist keine Hip-Hop-Vinyl. Mhm. Es ist aus einer Reihe, die nennt sich Mushroom Jazz von DJ Mark Farina. Ich glaube, aus San Francisco ist der, bin mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall auf Ohm Records. Das Label ist auf jeden Fall aus San Francisco und ist eine sehr, sehr geile Compilation, wenn man auf Instrumental steht, wenn man auf Downbeat steht, wenn man auf New Jazz steht, wenn man auf Neo Soul steht. Und das ist so der Prototyp an Musik für mich, für die Partys, die wir früher gemacht haben. Mhm. Weil ich habe immer gesagt, wir spielen Jazz, Soul, Funk inspirierte Musik und hatten dann auch, viele würden sagen, eine wilde Mischung so aus Hip-Hop, House, Funk, Soul. Ich mochte ganz gerne, das war so in 90er Jahren. Ich habe nicht schon immer Hip-Hop gehört und ich war eine Zeit lang abgetriftet, hast du vielleicht gehört, in der Podcast-Folge mit Lars Arment in die Techno-Szene. Ich fand das total spannend, als Techno so aufkam, Mitte der 90er Jahre. Und da hatten wir in Kassel einen super Standort, weil es sich da sehr stark entwickelt hat. Wir hatten das Factory super bekannte Location in Deutschland gewesen. Da waren sämtliche DJs, unter anderem Thorsten Fenslau. Und ich mochte bei Thorsten Fenslau immer, weil der hat immer so unerwartete Sachen auf einmal gespielt. Mitten in so einem Set hat er auf einmal Biene Maya gespielt und hatte immer so verrückte Intros. Und ich habe mir das dann auch angewöhnt und ich komme da jetzt nur drauf aus dem wilden Mix bei dieser Rodeo-Bar, von der ich vorhin schon erzählt habe, wo Lars uns hingebracht haben. Da habe ich mal meinen Geburtstag gefeiert. Damals habe ich noch Alkohol getrunken. Wir haben sehr viel Alkohol getrunken. Und ich fing dann an, so Cold Sievers Musik dazwischen zu mixen. Ich war ein riesen La Boom-Fan. Ich habe dann immer die Musik von La Boom auf einmal dazwischen gespielt. Und der Inhaber fand es dann irgendwann nicht mehr so witzig. Und er kam zu mir und meinte, mach mal nicht so einen wilden Mix. Da kommt dieser Begriff wilde Mix her. Aber auf jeden Fall Mushroom Jazz Teile 1 bis 8 gibt es, glaube ich. Und kann ich sehr empfehlen, kann man sehr gut nebenbei hören. Und Mushroom Jazz erinnert mich auch immer daran, wie man auch den Zugang zu Musik finden kann. Weil es ist ja nicht so, dass ich irgendwie auf einmal sage, ich möchte Mushroom Jazz hören, sondern es gibt immer bestimmte Momente. Und ein ganz, ganz langjähriger Freund, den habe ich, wir wissen nicht mehr, wie lange wir uns kennen. Ich sage einfach mal 35 Jahre, locker kennen wir uns. Und der hat mich immer mit so exzellenter Musik versorgt, weil seine Oma lebte in Toronto. Und er ist einmal zweimal im Jahr nach Toronto geflogen und hat mir immer geile Sachen mitgebracht.
Geil,
hört sich cool. Unter anderem diese Mushroom Jazz. Und das ist eine Compilation, da war ich sofort verliebt drin. Da findet man auch ganz viele geile Hip-Hop-Sachen, immer die Instrumentals. Also sehr, sehr inspirierend, wenn man mal eintauchen möchte in so eine Musik. Findet man auch auf Spotify.
Und ja, kenne ich.
Nachher hier spiele ich.
Auf jeden Fall, sehr geil. Genau, also ich weiß gar nicht, gibt's die hier überhaupt, kann man die hier überhaupt irgendwo käuflich erwerben? Also ich kenne die auch, jetzt nicht die 3, sondern ich glaube 8 oder 7. Auf jeden Fall ist mir ein Begriff, ich finde die richtig, richtig geil.
8 gibt's, glaube ich, nicht auf Vinyl.
Ja gut, dann habe ich mir die, glaube ich, nicht gekauft. Nein. Also, okay, sehr, sehr geile Sampler, finde ich auch richtig cool. Ich würde gerne jetzt mal ins Hier und Jetzt switchen. Und zwar zu einem Drummer, der Yusuf Days heißt und der, den ich sehr, sehr, sehr großartig finde. Und der spielt auch, den hört man sofort raus, der spielt auch immer viel 16. und macht einen, der ist so wie so ein Zappel-Philipp irgendwie am Drums, aber richtig, richtig geil. Und der hat eine Platte in einer Wüste aufgenommen. Und ich habe ihn eigentlich mehr oder weniger bei YouTube entdeckt, weil er dieses Konzert bei YouTube irgendwie hochgeladen hatte und dann konnte man die dort sehen und ich war sofort verliebt, weil das auch eine sehr innovative, ganz eigene Art ist, ja, so ein bisschen Soul, bisschen Hip-Hop, bisschen funky auch auf jeden Fall und ich liebe ihn und auch habe jetzt mittlerweile etliche Platten von ihm, dass wenn man den nicht so oft hören kann, kann man auch gerne ins Kamivinyl kommen, der läuft ja auch öfters. Horizons Under the Sun ist so mein Lieblingssong. Und es lohnt sich auch, das Video sich anzugucken, wie die da in der Wüste Musik machen. Und das ist nochmal für mich ganz persönlich so ein Schlagzeuger, der ganz ungewöhnlich spielt und da aber sehr konsequent ist. Und das finde ich sehr cool. Also gerade auch, ich finde, wenn man so eigene Leidenschaften hat oder eigene Ideen hat, dass man vielleicht nicht immer konform ist und auch nicht immer denken, ist das so richtig oder interessiert das irgendjemand? Ich finde, er ist ein Beispiel dafür, der ist da so konsequent und der hat da, finde ich, aus meiner Sicht auch einen eigenen Sound kreiert, weil der so zappelig da spielt, aber so banddienlich und songdienlich. Also das ist wirklich ein hörenswert sowieso. Aber ich finde diese Konsequenz in seinem So-Sein, das ist so etwas, was mich da sehr angerichtet hat. Ich habe ja auch hier dieses Kabi-Vinyl mit Christian und José irgendwie ins Leben gerufen und man wusste ja auch nicht, geht das, läuft das, was ist, aber wir sind da konsequent dran geblieben und vielleicht auch manchmal ein bisschen zappelig, wie er Schlagzeug spielt, aber wir sind uns treu und das ist er in meinem Sinne auch. In dem, was er da macht, ist er sehr klar, ist er sehr sich treu und ein unfassbar sympathischer, netter Mensch, der auch mit Leuten Musik macht, die man vielleicht vorher noch nicht kannte und auch ein sehr abwechslungsreiches Repertoire hat. Aber ich habe diese Platte ausgesucht, weil das war meine erste, die ich von ihm kennengelernt habe. Und das war ganz toll, ganz kurz nur. Ich habe die dann gekauft und habe mich voll gefreut, dass die in meinem Plattenladen des Herzens hier im Studio Illegale gab. Habe mir die dann gekauft, bin nach Hause gefahren, habe mir die aufgelegt und habe gedacht, geil, super. Und dann war die erste Platte zu Ende und dann drehe ich die um. Und auf der anderen Seite, auf der B-Seite, ist gar kein Lied. Das heißt, es gibt hier einfach nur eine A-Seite mit 6 Liedern und das war's. Also da war ich etwas enttäuscht, weil die hat natürlich so viel gekostet, wie als wenn die B-Seite auch bespielt worden wäre. Aber war sie nicht. Aber ich fand ihn einfach, ich mag den einfach so gern. Und deswegen ist mir das egal, ob es auf der zweiten Seite nicht ist. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er das auch noch bespielt hätte. Aber somit musste ich mir da noch viele andere Platten von ihm kaufen. Aber das war, habe ich bisher noch nie gehabt, dass ich Seite A ist mit Rillen und Seite B ist gar nichts. Also insofern, ja, einfach mal konsequent was anderes machen.
Ja, das hatte ich tatsächlich schon öfters, dass okay. nur eine Seite bespielt ist. Vielleicht nur ein Mann für A-Seiten. Ja. Wenn ihr nicht so Freunde habt, wie ich jetzt Andreas, die so musikbewandert sind und euch mit Musik versorgen, es gibt eine Playlist zu Beats, Rhymes and Love auf Spotify. Die könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr nach Inspiration sucht. Mhm. Oder ihr geht natürlich hier ins Café Vinyl. Das war jetzt der Werbeblock. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr den Podcast abonnieren, liken, teilen, kommentieren und so weiter und so fort. Ich komme zur letzten Platte, ja. Ist das richtig?
Ja.
War das schon deine letzte?
Ich hätte noch eine, aber...
Ja, dann mache ich noch eine, du noch eine.
Und ich habe schon 7.
Ja.
Ach Gott.
Diese Platte hat mir auch Andreas mitgebracht aus Toronto. Erkennt man noch, hier ist der Tracks-Aufkleber, so heißt der Plattenladen. Und das ist eine Platte, die steht für mich, für das, was ich wirklich liebe an Hip-Hop. Das ist nerdiger, independent, underground Hip-Hop. Idea of Hazardous kennt wahrscheinlich niemand, der sich nicht tief mit Hip-Hop auseinandersetzt. Und das sind so Platten, die bringt man gerne mit. Ich hatte das mit Lars Ahmed, der hatte mir mal gesagt, Thorsten, es ist ganz wichtig, nicht beeindrucken zu wollen. Und dann, du hast ja die Folge gehört mit Lars Ahmed. Also da war nicht viel von, wir wollen uns nicht gegenseitig beeindrucken, sondern wir haben nur Platten gebracht, wo so Independent Remix und so weiter so drauf sind. Und Idea of Hazardous ist da perfekt für so eine Platte. Es ist von, der ist gar nicht so unbekannt, DJ Spinner,
mhm,
ja. Produziert New York. Und was ich total krass fand, es gibt in Hessen den sogenannten Hessentag. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, immer ein Wochenende oder keine Ahnung, immer in unterschiedlichen Städten. Und es gab einen Hessentag in Baunatal. Das ist so der ungeliebte Teil aus Kassel gesehen, der irgendwie doch zu Kassel gehört, aber nicht gehört. VW-Werk ist da. Und die haben den Hessentag ausgerichtet. Und dann haben sie so eine Rundsporthalle, das war Anfang der 2000er, glaube ich. Fand ich schon geil. Da hatten die dann H3, was weiß ich, Festival. Und da war Sammy Deluxe. Hätte ich auch noch mitbringen können, natürlich. Geiler Künstler, dachte ich, cool, gehe ich hin. Da war aber nicht nur Sammy Deluxe, auf einmal war unangekündigt DJ Spinner da.
Okay.
Mit wow. seiner Crew Polarism Addicted mhm. und noch ganz vielen Hip-Hop-Independent-Acts. Und ich dachte, wie krass ist denn das jetzt bitte? Was ist das für ein Moment? Das konnte natürlich keiner feiern, weil also damals kannte das erst recht niemand. Und ich finde das schade, dass es das heute mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben wird. Mhm. Mhm. Dass so ungeplant solche Sachen sind. Als ich auf dem Splash war, das ist somit das größte Hip-Hop-Festival in Deutschland, da war einfach unangekündigt Rizal von Roots da und Choc Lair aus Kanada. Und das sind so Hip-Hop-Momente, die kann ich einfach nicht vergessen. Und es ist auch noch schade, dass es das heute nicht mehr gibt, weil auch keiner, glaube ich, dafür Geld ausgeben möchte. Also jetzt auch von den Bookern und so, die sowas buchen. Aber die Musik ist ja noch. Deswegen kann man gerne die Musik hören. Das kann ich, lege ich immer auf.
Ja, geil. Da freue ich mich auf
jeden Fall. Ja. Heute lege ich es nicht oft
auf. Ach so. Doch, jetzt ja.
Auf jeden Fall machst du noch eine Platte.
Ah, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also, ich würde mal, also, ich habe hier natürlich noch Jazz Liberators und KID.
Oh ja, mach mal bitte Jazz Liberators.
Okay, Jazz Liberators. Dann, wenn der Mensch das. Also Jazz Liberators. Eine Band, eine Hip-Hop-Band aus Frankreich. Drei Produzenten oder zwei Produzenten und Beatmaker, die sie zusammengetan haben. Und diese Platte von, ich glaube, 2009, genau von 2009. Die haben sich so auf den Weg gemacht, den Jazz und Jazz-Samples zu nehmen und so ganz alte Sachen neu zu vermixen. Und ich finde diesen Style unfassbar geil. Diese Platten, es gibt, wenn man mal Glück hat, gibt's mal irgendwo eine. Ich habe auch noch zwei Maxi-Singles, die ich auf irgendwelchen Flohmärkten für viel Geld auch irgendwie gekauft habe. Und die habe ich auch mir, glaube ich, mal im Netz bestellt. Also wenn man sehr geilen Jazz, Hip-Hop mag und hören möchte aus Frankreich, Jazz Liberators ist ein Muss. Wirklich richtig, richtig geiles Zeug. Und auch da, da bin ich ja sehr empfänglich für viel mit, also gefühlt live gespielt, mit Samples gemacht, gut produziert, fett, was schön fett drunter gelegt und französische Rapper, alles Mögliche und instrumental. Also eine Platte, die man im Café Vinyl hören kann, aber auch zu Hause haben sollte. Jazz Liberators ist wirklich ein Muss. Also ich glaube, alle Platten, die wir vorstellen, ist ein Muss. Aber diese auf jeden Fall auch. Und mich hat die sehr, sehr beeinflusst, weil sie meine Leidenschaft, wie ich Musik verstehe, wie ich den Jazz verstehe, wie ich Hip-Hop verstehe, die vereinen das zusammen. Und das finde ich so großartig. Und auch da, die sind so konsequent in dem, was sie gemacht haben. Also ich glaube, meines Erachtens gibt es die gar nicht mehr. Aber die haben auch, hatten wir ja heute Morgen und eben die auch schon, ihre Leidenschaft auf Vinyl gepresst. Und die haben das echt so richtig, richtig geil gemacht. Also das zum Schluss von meiner Seite. Die 7A-Platte sozusagen, Jazz Liberators, Fruit of the Past, ein Muss für jeden, der hier ist, der das hört. Und ja, so viel dazu.
Ja, wie hast du Jazz Liberators für dich entdeckt? Weißt du das noch?
Also ich glaube, dass es war mit Björn zusammen, dem Bassisten. Wir haben bei YouTube, ich weiß nicht, irgendwo rumgelungert und dann holperte das. Es ist ja so, vielleicht kennt das jemand, Zufälle gibt's ja nicht und irgendwie sollte sich diese Platte unter unsere Nadel schieben oder unter unsere Füße. Und es gibt, ich kann es dir nicht genau sagen, ich weiß nur, ich war sofort elektrisiert und wollte alles von denen haben. Es war wie so, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber ich habe früher Bab gehört und da stehe ich auch zu. Und da musste ich auch alles haben. Und die haben das in mir ausgelöst. Ich hatte das Gefühl, ich will alles davon haben. Da habe ich ein Netz gesucht. Und wenn man was haben wollte, dann musste man richtig viel Geld ausgeben. Und da war ich so ein bisschen ausgebremst. Und jetzt habe ich das wie so ein kleines Hobby. Immer wenn ich irgendwo Jazz Liberator sehe, muss ich die mitnehmen, egal was sie kostet.
Ja, ich habe Jazz Liberators entdeckt über Mushroom Jazz.
Ah, okay.
Weil die sind auf der zweiten Mushroom Jazz, glaube ich, drauf.
Ach, vielleicht.
Und ich habe das gehört und dachte, boah, Alter, wie krass ist das denn bitte? Weil es, wie du schon sagtest, perfekt ist, Hip-Hop und Jazz vereint. Habe ich sonst vorher nur so bei Jazz Matthäus und
ja,
so gehört.
Genau, ja.
Und dann auch, wie du beschrieben hast, dieses, wenn man was für sich entdeckt, dann dieses, ich will da jetzt alles davon haben.
Ja, absolut.
In Plattenläden rennen, zu suchen. Und ich habe alle Maxis davon. Und das ist so geil, weil das ist auch wieder diese Liebe zum Detail. Das fällt wahrscheinlich niemanden auf, wenn du die Maxi komplett durchhörst. Die Maxi, also die B-Seite, da gibt es eine B-Seite noch, die auch bespielt ist. Die endet immer damit, dass der letzte Track heißt immer What's Next. Und da wird immer der Track angespielt, der auf der nächsten Maxi ist.
Ach,
das ist so geil gemacht.
Details.
Diese Liebe für Details, diese Nerdigkeit und Jazz Liberators kann ich nur empfehlen. Kennst du Sound Providers?
Vom Namen her, ja.
Sound ist so, ich würde mal sagen, so ein amerikanisches Pendant dazu. Evening with the Sound Providers, auch großartig. Aber wir müssen jetzt an der Stelle erstmal Schluss machen.
Ja.
Hip-Hop ist eine Riesenleidenschaft für mich. Und ich habe da einen Versuch gestartet und ich möchte mal gucken, ob das jetzt hier auch funktioniert. Ich würde gerne, Marc, gleich noch was kommt. Ich würde gerne mit euch eine typische Hip-Hop-Geste machen. Wenn ihr da Bock drauf habt.
Auf jeden Fall.
Wollt ihr das?
Ja, ja.
Dürfte ich euch bitten, dass alle, die hier sitzen, mal nach da vorne gehen. Und wir uns bitte alle hinstellen.
Bleibst du hier oben?
Ich bleib hier oben. Wenn ich sage Vinyl, sagt ihr Kaffee. Okay? Vinyl, Kaffee. Vinyl,
Kaffee. Vinyl, Kaffee. Geil. Geil.
Oder wollen wir noch? Nein.
Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Wir machen ein bisschen Musik.